Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Die nächsten Entscheidungen sind bereits gefallen bei der WM. Die USA stehen genau wie Mexiko vorzeitig im 16. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Mit Haiti und auch mit der Türkei sind die ersten zwei von 48 Teilnehmern auch schon jetzt ausgeschieden. Die Türkei beißt sich am Mauerfußball von Paraguay die Zähne aus. Wir rollen das Feld auf und blicken vor allen Dingen auch voraus auf das zweite Spiel der deutschen Mannschaft. Heute 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste. Dazu zwei Interviews, eines mit einem Experten für den afrikanischen Fußball und eines mit einer ehemaligen Nummer 9, die derzeit die Niederlande auch gut gebrauchen könnte. WM-Zwischenfazit mit Ari van Lent, das alles heute hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NTV Sport während der Fußball-Weltmeisterschaft. Täglich neue Folgen. Ich bin Kevin Schulte und melde mich hier gerade frisch nach dem Abpfiff des hochintensiven Spiels zwischen der Türkei und Paraguay. Die Türkei ist raus. Genau wie Haiti haben wir zwei der 48 Teams verloren, die garantiert nicht mehr unter die Top 32 kommen können, die auch keinen Platz mehr eben belegen können unter den 8 besten Gruppendritten dieser Weltmeisterschaft. Wir werden das jetzt alles besprechen, was der ein oder andere vielleicht in der Nacht verpasst hat, und werden anfangen mit dem 21 Uhr Spiel in Seattle. Es war Partie Nummer 2 des Hauptgastgebers, wo die meisten Spiele ausgetragen werden in den USA. Die USA gewinnen gegen Australien mit 2:0. Beide Mannschaften hatten ja stark begonnen am ersten Spieltag, hatten 3 Punkte geholt und jetzt ging es darum, vorzeitig eben die zweite Runde zu buchen. Die USA knüpfen daran auch an, muss man sagen, auch ohne den verletzten Christian Pulisic haben sie das richtig, richtig gut gemacht. Australien überraschend gespielt, ohne die Torschützen des Spiels gegen die Türkei, ohne Metcalf und Iran Kunde in der Startelf, die kam dann in der Halbzeitpause. Aus deutscher Sicht hatte die Partie auch eine kleine Komponente, und zwar Felix Zweier war der Schiedsrichter, hat dann Krampf bekommen kurz vor Abpfiff und saß auf dem Boden, konnte dann aber die Partie zu Ende bringen. Zum Spielverlauf von Beginn an spielen nur die USA. 11. Minute, Balogun, Doppeltorschütze im ersten Spiel gegen Paraguay, drängt in den Strafraum ein mit einem wirklich herausragenden Antritt. Burgess, der klärt dann vor Ricardo Pepi ins eigene Tor zum 1:0 für die USA. In der 44. Minute, also kurz vor dem Halbzeitpfiff, Alex Freeman mit dem 2:0, trifft per Kopf nach einer Bogenlampe, nach einem abgefälschten Schuss aus der zweiten Reihe fällt der Ball runter, Alex Freeman auf den Kopf und der Treffer zählt dann nach einem VAR-Eingriff. Erst sah es nach Abseits aus. Nach der Halbzeit Australien dann eben mit einem Dreifachwechsel, unter anderem die beiden überraschend rausgenommenen Torschützen des Türkei-Spiels drin. Australien steigert sich auch im zweiten Durchgang, aber die USA steht defensiv größtenteils sicher und fährt hier einen souveränen Sieg ein. Die USA damit in der Tabelle mit 6 Punkten vorne und vorzeitig durch als Gruppenerster. Wir kommen gleich noch auf das zweites Spiel dieser Gruppe zu sprechen, machen erstmal chronologisch weiter. 0 Uhr deutscher Zeit hat in Boston angefangen, die Partie zwischen Schottland und Marokko. Die Schotten sorgen wenig überraschend für grandiose Bilder aus Boston, hatten ja gegen Haiti 1:0 gewonnen und hatten Boston wirklich für sich eingenommen, kann man sagen. Dann gab es diese Bilder in den sozialen Medien von dieser schottischen Ente, die dann eben im Schottenlook mit der schottischen Fahne auf dem Rücken durch die Gassen ging mit den schottischen Dudelsack Spielern, also wirklich grandiose Bilder. Aber jetzt gab es einen Dämpfer. Schottland verliert gegen Marokko mit 0:1. Marokko geht in der zweiten Minute in Führung. Nach handgestoppten 68 Sekunden trifft Ismail Saibari. Der spielt in den Niederlanden, wechselt aber sehr wahrscheinlich zu Bayern München. Trifft mit einem sensationellen Abschluss. Brahim Diaz, der Real Madrid-Mann, spielt einen langen Ball auf Saibari. Der nimmt die Murmel perfekt runter und zimmert sie dann in den Giebel zum 1:0. Und das war der einzige Treffer für Marokko. Das ist ja auch so ein Thema hatte vor dem Spiel, was den Fokus von der Partie weggenommen hat, denn Achraf Hakimi, der Champions League-Sieger von PSG, er muss sich vor Gericht verantworten in Frankreich. Diese Meldung kam einen Tag vor dem Spiel raus. Es geht da um den Vorwurf einer Vergewaltigung. Trotzdem Hakimi in der Startelf und Marokko setzt sich am Ende hier durch gegen eine defensiv formierte schottische Mannschaft, deren Plan natürlich lange das 0-0 halten war, schnell Makulatur. Und Schottland fehlt es einfach dann an offensiver Power. Das hat man auch hinten raus gesehen. Es war so eine Art Powerplay, aber die führt nicht mehr zum Ausgleich. Erwähnenswert noch die Minute 76. Dort gab es eine Minute Applaus in Gedenken an einen schottischen Fan, der wenige Tage vor dem Spiel in Boston gestorben ist. Der ist im Alter von 76 Jahren verstorben und konnte jetzt dieses Spiel nicht mehr miterleben. Was bleibt am Ende? Die Atlas Löwen, die marokkanische Mannschaft, stemmt sich am Ende gegen den Ausgleich und wird für eine ordentliche Leistung belohnt. Sie gehen mit 4 Punkten in den letzten Gruppenspieltag und treffen dort auf Haiti. Also sehr wahrscheinlich ist Marokko dann in der K.O.-Runde dabei. Da lege ich mich sogar fest, Marokko wird als Erster oder Zweiter diese Gruppe beenden. Erster oder Zweiter, da wird es vermutlich ein Fernduell geben mit Brasilien, denn die schieben sich jetzt erstmal nach vorne in der Tabelle, gewinnen in Philadelphia mit 3-0 gegen das gerade angesprochene Haiti. Brasilien ja im ersten Spieltag noch recht mau unterwegs beim 1-1 gegen Marokko. Da hat man nicht gezeigt, dass man zum Mitfavoritenkreis zählt. Jetzt allerdings gibt es diesen erwartungsgemäßen Sieg gegen den WM-Zwerg aus der Karibik. Brasilien hat mit 2 Änderungen gespielt, unter anderem vorne drin Matheus Cunha, Ex-Hertaner, für den hüftsteifen Igor Thiago. Und dieses Manöver von Carlo Ancelotti, dem brasilianischen Trainer, hat sich gelohnt. Matheus Cunha trifft doppelt. Ansonsten noch Vinicius Junior mit dem 3-0. Alle Treffer in der ersten Halbzeit gefallen. In der zweiten Halbzeit war es dann lockeres Auslaufen. Nicht mehr viel passiert. Brasilien mit weiterem Abseitstreffer. Am Ende schnuppert Haiti auch nochmal am Ehrentreffer. Aber es bleibt beim 3-0. Und damit Haiti als das erste Team ausgeschieden, kann nicht mehr auf Platz 3 springen nach 0 Punkten und 0-4 Toren aus den ersten 2 Spieltagen. Brasilien führt die Gruppe an mit Marokko mit 4 Punkten. Sind die beiden vorne weg. Schottland 3 Zähler. Es wird dann weitergehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 0 Uhr Anstoß, parallel wird gespielt in Miami, Schottland gegen Brasilien und in Atlanta, Marokko gegen Haiti. Ähnliche Konstellation, also ein Team, das schon ausgeschieden ist, das haben wir in Gruppe D. Da blicken wir jetzt auf die 5 Uhr Partie und die hat es sowas von in sich. Also wer nicht schlafen konnte, der blieb wach und wer nicht mehr schlafen konnte, der hatte dann alles richtig gemacht oder wer sich den Wecker gestellt hat sowieso. Es war ein hochintensives Spiel in San Francisco zwischen der Türkei und Paraguay. Beide hatten ordentlich was gut zu machen, beide desaströs gewesen in den Auftaktspielen. Paraguay hatte gegen die USA 4-1 verloren, die Türkei 0-2 gegen Australien und sie wollten es gut machen. Es gab aber den frühen Schock für die Türkei in der 2. Minute nach 64 Sekunden, also nochmal 4 Sekunden schneller als das Tor des Marokkaners Saibari trifft. Matias Galazza aus dem Rückraum platziert ins Eck zum 1-0 für Paraguay und es sollte das einzige Tor bleiben. In der 35. Minute Mert Müldür für die Türkei mit dem Kopf an die Latte. Der Ball prallt von der Latte an den Pfosten, also das hat so ein bisschen das türkische Offensivspiel ganz gut in a nutshell beschrieben. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen weiteren Aufreger, Schocker für Paraguay. Miguel Almirón, absoluter Routinier, hat lange in England gespielt, hält in einer Rudelbildung die Hand vor den Mund. Und das ist laut den neuen Regeln verboten und mit einer roten Karte zu ahnden, weil man eben, Hand vor den Mund, Beleidigung nicht mehr erkennen kann. Ich würde jetzt mal anhand der Reaktion von Almirón behaupten, dass er tatsächlich jemanden beleidigt hat. Also er hat sich jetzt nicht sonderlich aufgeregt, deswegen ich denke in erster Linie, er hat wirklich beleidigt und wird dann realisiert haben, dass das richtig, richtig dumm war. Die Nachspielzeit dauert auch wegen dieser Szene 10 Minuten. Wir hatten in der zweiten Halbzeit nochmal 10 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, Türkei-Paraguay, 110 Minuten Fußball. Am Ende fällt aber nur dieses eine Tor in der 2. Minute. In der zweiten Halbzeit geht es mit dem Powerplay der Türkei weiter. Die schießen aus allen Lagen. Mal über die spielerische Klinge wird es versucht, mal wuchtig von weiter hinten, mal gefühlvoll aus der Distanz. Etliche Ecken, alles dabei. Die Paraguayer, die haben das wirklich wunderbar ermauert, dieses Ergebnis. Sie haben nur noch hinten drin gestanden, gab noch eine kleine Offensivszene nach einer Stunde in Konter. Julio Enciso, der fast das gesamte Spiel auf den Kopf stellt mit dem 2-0, was er aber nicht macht. So ist es dann ein Zitterspiel bis zum Ende. Christian Strassi-Straßburger als TV-Kommentator bei Magenta haut den Satz raus, wenn sie Zement brauchen, dann kaufen sie es in Paraguay. Damit hat er recht. Also so eine wunderbare Mauerei hat man schon lange nicht mehr gesehen. Das war wirklich eine Masterclass in Sachen Defensivarbeit. Allen voran der Kapitän Gustavo Gomez, den ja Johannes Skiber, der Südamerika-Experte, hier im Podcast auch schon vor einigen Folgen vorgestellt hat als einen der Top 3 Verteidiger in Südamerika. Paraguay gewinnt also mit 1-0 und ist damit in einer sehr guten Ausgangslage. Man trifft auf Australien am letzten Spieltag. Freitagmorgen 4 Uhr in San Francisco auch wird gespielt gegen Australien. Und mit einem Sieg hätte man Platz 2 sogar sicher. Bei einem Unentschieden wäre man sehr wahrscheinlich dann aber auch weiter als einer der besten Dritten. Vielleicht reicht sogar eine knappe Niederlage. Das könnte dann aber eng werden. Also einen Punkt sollte man mindestens holen. Was bei der Türkei passiert im Spiel in Los Angeles gegen Gastgeber USA ist komplett egal. Die USA ist sicher schon Gruppenerster, die Türkei sicher Gruppenletzter, da passiert gar nichts mehr. Mich würde nicht mal mehr wundern, dass ein Vincenzo Montella, der italienische Trainer in Diensten der Türkei, dass der vielleicht gar nicht mehr auf der Bank sitzt. Also auch das würde mich nicht wundern, wenn man ihn jetzt entlässt. Also es ist wirklich natürlich Grabestimmung jetzt bei der Türkei am Start. Man hatte sich sehr viel ausgerechnet in einer auch, das muss man auch ganz klar sagen, in einer Gruppe ohne die ganz große Top-Nation. Die USA hier vorne, Paraguay, Australien machen Platz 2 und 3 aus und die Türkei ist nach 2 Spieltagen ausgeschieden. Eigentlich unfassbar. An der Stelle gehen wir mal kurz ins Sauerstoffzelt. Bevor wir den heutigen Samstag Spiel für Spiel noch besprechen, machen wir jetzt erstmal weiter mit einem Interview. Die Themen, ein Blick auf den WM-Auftakt und voraus auf den niederländisch-deutschen Super-Samstagabend heute. Zugeschaltet ist jetzt eine Borussia Mönchengladbach-Vereinslegende. Auf Torejagd ging er auch für Bremen und Frankfurt in der Bundesliga. Er ist für ntv.de als Experte im Einsatz während der WM. Ari van Lent. Hi, Ari, grüß dich.
Hallo.
Ari, was meinst du, wenn wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, würde der Ari van Lent von damals im Kader der Niederlande stehen, hättest du eine Chance? Weil, ich meine, es fehlt doch eine klare 9 bei den Niederlanden.
Ja, jetzt muss ich, wenn man das schon, das ist ja schon noch eine Frage, wenn man nicht Ja beantworten musste. Ja, also sicherlich, aber ich war damals auch schon gut, da hat keiner interessiert, aber da gab es Marco van Basten, da war sicherlich eine Klasse besser als ich. Von da aus und später Ruud van Nistelrooy. Die gibt es heute nicht mehr, das stimmt. Die klassische 9 gibt es nicht mehr. Wäre schon schön, wenn ich stehe auf sowas, wenn sie eine hätten, ja.
Und es ist ja auch bislang eine WM der Kopfballtore. Ich habe jetzt nochmal geschaut, also von den ersten 75 Toren, das sind die Tore, die gefallen sind an dem ersten Spieltag, von den ersten 24 Spielen sind 15 mit dem Kopf erzielt worden. Auch das würde dir ja entgegenkommen, war ja auch deine große Stärke.
Ja, das ist, ich hatte ja eigentlich da, deswegen habe ich auch eine Glatze, da wo ich hingesprungen bin, da gab es nichts mehr, was gewachsen ist von da aus. Nein, also das ist natürlich schon, spricht dafür oder spricht dagegen. Ich glaube auch viele Standards sind natürlich Tore entstanden aus vielen Ecken. Man sieht dann schon wieder, dass es auch so eine kleine Tendenz ist, dass Standards diesmal auch die kleineren Vereine oder kleinere Länder sicherlich helfen.
Wenn du jetzt auf die bisherigen WM-Tage zurückblickst, wie gefällt dir die WM bislang? Gerade auch im Vergleich zu anderen Turnieren, wenn man sich da so zurückerinnert, wie die so angefangen haben. Was würdest du sagen, wie gefällt dir die WM 2026 bislang?
Ja, durchwachsen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich sieht man das Eröffnungsspiel. Ich glaube, dann gucken da, ich weiß es nicht, Milliarden Leute. Dann denken, okay, die sind alle nervös. Mexiko gegen Südafrika, das kann man noch verstehen. Aber dieses Trend hat sich eigentlich in alle Spiele so ein bisschen durchgezogen. Bin natürlich nicht für jedes Spiel jetzt auch nachts aufgestanden. Aber es war, finde ich, dann doch, das Niveau war schon sehr gering, wo man sagte, das ist schon schwer sich anzutun, dann auch andere Länder anzugucken, wenn es nicht Deutschland oder Holland ist, dann ja.
Glaubst du, das liegt auch daran, dass jetzt durch den neuen Modus, natürlich, wir haben mehr Teams, also ich persönlich finde eigentlich mehr Teams gar nicht so verkehrt, weil man noch mehr Fußballkulturen kennenlernt, aber mein größter Kritikpunkt ist persönlich, dass natürlich der Modus jetzt dazu einlädt, noch weniger Risiko zu gehen, ne? Weil ja auch, ich sag mal, 3 Punkte und ein halbwegs passables Torverhältnis werden ja den meisten Mannschaften reichen, um weiterzukommen.
Ja, das ist, so sieht es auch im Moment ein bisschen aus. Es spielen sehr defensiv, also die Länder, die, sag ich mal, erstmal überraschend neu sind, spielen tatsächlich bis auf die eine oder andere Ausnahme so ein bisschen, sag ich mal, stehen unheimlich tief und das ist für die großen Mannschaften unheimlich schwer, überhaupt ein Tor zu machen. Deswegen gibt es auch immer diese, ja, Mega-Sensationen sind es jetzt nicht, aber immer mal so kleine Überraschungen durch Unentschieden, ob Spanien ist, was mir so spontan jetzt nicht einfällt.
Demokratische Republik Kongo gegen Portugal, ne?
Genau, richtig. Und dadurch haben solche Länder natürlich ein kleines Vorteil und auch eine Riesenchance. Genau, wenn sie mal ein Spiel gewinnen, sind sie schon in der nächsten Runde. Also ich habe das Gefühl, der WM geht erst ab dem 16. Finale geht die erst los.
Wer hat dich jetzt von allen Mannschaften, von den Top-Favoriten oder auch nicht den Top-Favoriten, wer hat dich am meisten überzeugt, wenn man jetzt mal schaut? Also jeder hat jetzt mindestens einmal gespielt. Wer fällt dir als erstes ein?
Tatsächlich war das beste Spiel für mich und ich glaube für viele war es einfach England-Kroatien. Da haben wir zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die eigentlich beide gewinnen wollte und so war auch das Spiel. Natürlich ein schlechteres Ergebnis für Kroatien, aber als Fan hat dieses Spiel einfach gut gefallen und das war aber eine der wenigen. Vielleicht Argentinien, der noch souverän in deren Geschichte war, aber das war es dann eigentlich schon fast alles. Also es war schon ein bisschen lahm, sehr zurückhaltend, sehr, ja, die Mannschaften, von denen man erwartet, dass sie eigentlich vorne dabei sein sollten oder souveräne sein sollten, kamen zu wenig, aber aufgrund vielleicht, weil sehr viel der Gegner immer defensiv gestanden hat.
Und damit meinst du in erster Linie Spanien, nehme ich an?
Ja, tatsächlich war das Spiel bestimmend, aber trotzdem ist es gegen solche Mannschaften unheimlich schwierig zu spielen. Wenn man jetzt Holland gegen Japan geguckt hat, ja, das sind zwei Mannschaften, die können sich ja, Japan kann Holland ja auch wehtun, sage ich mal so. Aber alle anderen Mannschaften waren schon solche, die große, die dann gegen kleine gespielt haben. Es war sehr zäh und sehr langweilig zu gucken.
Abseits jetzt von den individuellen Bewertungen der Mannschaften, man muss ja sagen, vieles ist generell neu. Das war auch im Vorfeld klar. Vieles musste man sich jetzt auch erst dran gewöhnen. Zum Beispiel, dass der Video Assistant Referee, der VAR, auch bei Ecken eingreifen kann und solche Geschichten. Auch das ganze Brimborium drumherum. Der gesamte Kader versammelt sich jetzt zur Hymne am Mittelkreis. Was gibt's noch? Ja, natürlich die zwei Trinkpausen. Wie blickst du auf diese Themen, ne? Dass sich der Fußball so krass jetzt auch bei dieser WM, so ist mein Eindruck, so krass gewandelt hat von einem Turnier zum nächsten?
Ja, das ist, ich glaube, es fängt schon erstmal an durch die ganz viele Mannschaften, die es gibt. Es ist, guck mal, wir haben jetzt diese Unterhaltung nach gefühlte 8 Tage ist jetzt mal die erste Spieltag vorbei aus diesem Turnier und das ist gefühlt eine Ewigkeit. Man kann sich ja schon fast mir gar nicht mehr sagen, das erste Spiel von Deutschland erinnert man gefühlt. Man hat das Gefühl, das wäre ein anderes Turnier gewesen. Dann die 26 Leute, dann alle am Mittelkreis. Ja, das ist grundsätzlich voll in Ordnung, dass die ganze Welt sieht, wer alles dabei ist. Ist es schon in Ordnung. Das ist ja eigentlich eine Veränderung, die eigentlich unwichtig ist. Die Trinkpausen tatsächlich, die sind für mich unheimlich störend, weil jedes Mal hat man das Gefühl, dann wird ausgenutzt für die Werbung. Und dann hat man schon das Gefühl, es wird eine Halbzeitpause oder so. Was man kann aufstehen und weggehen. Aber das ist für mich sehr störend. Sonst grundsätzlich die kleine Regel, ob jetzt, wenn man ein Torwart zu lange wartet, eine Ecke wird, ein Einwurf zu lange dauert, dann gewechselt wird, ist grundsätzlich für mich in Ordnung, weil es hoffentlich das Spiel ein bisschen schneller macht.
Wie ist denn generell deine Meinung zu den Schiedsrichtern, gerade auch im Vergleich zur Bundesliga? Ich meine, wir haben natürlich offensichtlich am ersten den Bundesliga-Vergleich. Sind dir da Unterschiede aufgefallen? Also ist die Leine deiner Meinung nach so ein bisschen entspannter oder in welche Richtung geht's da? Und findest du das gut oder schlecht, wie man jetzt bei der WM agiert bislang?
Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir es ja aus der Bundesliga kennen. Jetzt kommen durch die WM kommen eigentlich noch mehr Regeln dazu, wegen dieser Ecken etc. Es gibt dadurch immer wieder mehrere Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Es werden dadurch immer, also angebliche Fehlentscheidungen werden immer wieder korrigiert, ob es ein Ecken ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob den Schiedsrichter irgendwann in 4, 5 Jahren dann brauchen, dann wird da irgendwann Stimme von außen geben und sagt, ja, jetzt ist Ecke, jetzt ist Freistoß. Also da ist es schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen zu viel. Ja, und ich dachte, es wäre immer eine Unterstützung gewesen, VAR, als wegen Abseits oder Tor. Aber mittlerweile mischen die sich unheimlich viel ein im Spiel. Und ich glaube, dass es für einen Schiedsrichter ausfällt, nicht einfach.
Wenn wir uns jetzt mal an eine konkrete Szene zurückerinnern, die viel diskutiert worden ist. Frankreich, Senegal, Spielstand 0-0, Kylian Mbappé wird gefoult, sagen die einen. Ist so gerade noch genug Körpereinsatz, sagen die anderen. Wie hast du die Szene bewertet, als Kylian Mbappé da dann auch völlig verdutzt war, dass er keinen Elfmeter bekommen hat? Du warst selbst Stürmer.
Ja, ich hätte tatsächlich auch, ich habe es ja dann auch gesehen, ich hätte absolut, das war ein Elfmeter nach meiner Meinung. Und das ist ja auch ein bisschen wieder auch in andere Spiele gewesen, wo auch ein Elfmeter war oder Messi, wo man sagt, hey, gib ihm doch die rote Karte. In anderen ist es ja alles unglücklich, aber dieses Foul muss man vielleicht auch eine rote Karte geben, so wie Mbappé, da muss man einigen klare Elfmeter. Und das, diese zwei, drei Entscheidungen, die gab es schon mal öfter während dieses Turnier, wo man sagt, wieso greift da jetzt keiner ein? Das ist ja jetzt doch eindeutig zu sehen. und sogar in der Wiederholung, die dann so verlangsamt ist, dass man es eigentlich sehen müsste. Und da, das wundert mich schon ein bisschen, aber gut, wir werden wieder nach dieses Tor wieder ein Fazit, auf dieses Turnier wird wieder ein Fazit kommen und so und dann sehen, was am besten wieder war, ob man das wieder weitermacht oder nicht.
Mein Eindruck ist generell, also ja, man kann über diese Szene diskutieren. Ich habe halt in der Bundesliga immer das Gefühl, dass sobald es irgendwie kritisch wird, eigentlich gibt es dann in solchen Szenen wirklich immer Elfmeter. Und wenn man sich vielleicht so ein bisschen befreit von diesen Zwängen, wäre das ja vielleicht auch ganz gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt glasklar keiner war oder so, aber manchmal hat man das Gefühl halt, es ist sehr schwierig auch für die Verteidiger, wenn eben das Instrument VAR zum Einsatz kommt, weil in einer Super-Slow-Mo sieht ja auch alles irgendwie ein bisschen schlimmer aus.
Ja, das ist richtig. Aber es ist eine Situation, der doch auf eine hohe Geschwindigkeit Richtung Tor geht und jemand wird ganz klar daran erinnert, eigentlich mit dem Foul, um das Tor zu erzielen. Und dann ist es für mich ganz klar ein Elfmeter. Und das ist sicherlich für einen Schiedsrichter nicht einfach. Aber da haben wir VAR und wer da nicht eingreift, ja, dann wird alles, kann man, muss man nicht. So wird das dann interpretiert und das ist dann immer schwierig. Das Beste wäre immer dann entweder den Schiedsrichter das lassen, was er macht. Und auch wenn er dann nämlich so akzeptieren, damit der VAR gar nicht mehr so oft eingreifen kann oder muss. Einfach einen gewissen Spielraum die Schiedsrichter auch geben. Weil so wird unheimlich viel diskutiert darüber.
Schauen wir jetzt zum Abschluss des Interviews voraus auf den super Samstagabend bei der WM. Man hätte es sich nicht besser malen können, wahrscheinlich auch für dich persönlich nicht. 19 Uhr Niederlande gegen Schweden, am Samstagabend 22 Uhr Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Wie schaust du das? Wie schaut ihr das in deiner Familie? Also das dürfte ja besonders gut eigentlich getimt sein. Ne? Niederlande erst, danach Deutschland.
Ja, genau das ist es. Ich bin froh, dass sie diesmal davor spielen. Wir haben tatsächlich zwei Herzen, sogar drei Herzen bei uns in der Familie. Wir haben eine Frau, ich bin halb Spanierin und deswegen sitzen wir alle. Also wir kommen am Ende sicherlich ins Finale irgendwo auf eine Art, als Holländer, als Deutsche oder als Spanier. Aber diesen Samstagabend freue ich mich tatsächlich drauf, auf beide Spiele zu sehen und wirklich mit zwei Herzen. Ich ziehe schnell das Trikot um, denn um 10 Uhr, damit ich Deutsche anhabe und hoffe tatsächlich, dass beide gewinnen. So viel Herz habe ich dann schon für beide Vereine oder beide Länder, Entschuldigung.
Was können wir denn von der Niederlande erwarten? 19 Uhr gegen Schweden. Schweden haben 5-1 gegen Tunesien gewonnen. Die hatten eine schlechte Qualifikation, sind dann über den Umweg Nations League überhaupt reingekommen. Aber die haben ja offensiv richtig, richtig Power. Die haben ja im Prinzip offensiv das, was der Niederlande fehlt. Aber dafür ja, ist das ja eigentlich immer noch eine gut besetzte Mannschaft jetzt vielleicht abseits der fehlenden Neuen. Also was erwartest du von Oranje? Sagt man das eigentlich in den Niederlanden? Würde man da Oranje sagen? Fragen über Fragen, Ari.
Ja, das ist alles bestimmt. Man muss auch sehr nachdenken, das stimmt, da hast du recht. Also der Elftal sagt man tatsächlich, oder man sagt Oranje. Beides ist erlaubt, beide weiß jeder, was gemeint wird. Und ich erwarte einfach, dass es jetzt, es war von den Holländern jetzt auch kein schlechtes Spiel, was sie gegen Japan gemacht haben. Weil der Trainer ja vorher gesagt hat, eigentlich sieht der Japan als leichte Gegner. Da ist ihm dann natürlich ein bisschen kleine böse Überraschung am Ende, ist ihm dann passiert. Ich glaube, das wird denen nicht mehr passieren. Ich glaube, dass sie eine gute Leistung abliefern werden und sie müssen ja gewinnen. Ja, nicht, dass es heutzutage kommt, sie vielleicht schon mit 3 Punkten in der nächsten, als Dritte weiter, was auch ein bisschen lächerlich ist. Aber gut, von da aus werden die Holländer sich steigern müssen und bis zum Ende durchhalten und nicht vorher schon in der 80. Minute aufhören, Fußball zu spielen.
Laut der Statistikanbieter ist Deutschland zu 99,8% schon weiter mit den 3 Punkten und dem klaren Sieg gegen Curaçao. Also da ist die Entspannung schon sozusagen groß auf den ersten Blick. Aber nichtsdestotrotz ist das ja jetzt die erste richtige Standortbestimmung gegen die Elfenbeinküste. Zum Abschluss die Frage, nach den Niederlanden kommen dann die Deutschen gegen die Elfenbeinküste. Was erwartest du da? Wie blickst du auf diese Partie? Es ist ja ein ganz anderer Schnack jetzt als das 7-1 gegen Curaçao.
Ja, das Schöne daran ist, dass sie dann Curaçao haben, sind ja ein Großteil die Holländer. Ihr Ivoorküste oder Elfenbeinküsten haben natürlich orange Shirts an. Also das wird dann auch schon ein gutes Gefühl sein für die Deutsche. Grundsätzlich ist für denen diese Gruppe, mal ganz ehrlich, also wenn da nicht 9 Punkte rausspringen, wäre das eine Überraschung. Ich weiß, dass Elfenbeinküste sicherlich besser ist, aber mit der Qualität, die Deutschland eigentlich hat, da muss dieses Spiel einfach gewonnen werden und werden sie das auch machen. Ja, man hofft dann vielleicht auf eine Überraschung, aber das wird, glaube ich, in dieser Gruppe nicht passieren.
sagt Ari van Lent. Ich danke dir sehr für das Gespräch und würde sagen, wir sprechen nochmal miteinander im Verlauf dieser langen WM. Wir haben es ja gerade festgestellt. Es sind erst 8, 9 Tage gespielt und gefühlt ist noch nichts passiert.
Ja, das stimmt. Ja, und es dauert noch 4 Wochen. Also von da aus, wir sehen uns ja öfter und wer weiß, was dann, welche Fazit wir dann haben.
Danke dir.
Bis bald.
Soweit also dieser Blick zwischendurch auf das große Ganze der WM, aber natürlich auch mit einem besonderen Fokus auf den heutigen Samstagabend. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen intensiver sprechen, über die einzelnen Partien. Niederlande gegen Schweden, damit geht es heute los. 19 Uhr Anstoß deutscher Zeit in Houston wird gespielt. Es ist die Gruppe F, die anspruchsvoll daherkommt. Niederlande durchaus unter Druck nach einem 2-2 gegen Japan. Jetzt kommt aber noch eine stärkere Offensive auf Oranje zu. Mit Alexander Isak, Viktor Gyökeres. Schweden kommt mit sehr viel Selbstvertrauen und eben Offensivpower. 5-1 gewonnen am ersten Spieltag gegen Tunesien. Danach die Partie in Gruppe E in Toronto mit Spannung erwartet. Deutschland gegen die Elfenbeinküste. 22 Uhr ist Anpfiff deutscher Zeit, 16 Uhr Ortszeit in Kanada. Deutschland, das muss man dazu sagen, hat 12-mal bei einer WM das Auftaktspiel in einer WM-Gruppenphase gewonnen. Aber nur 4-mal gab es danach auch einen Sieg im zweiten Spiel. Deshalb, Obacht, das zweite Spiel ist oft ein heikles. 1970, 74, 90, 2006, das waren die einzigen zweiten Siege nach einem Auftaktsieg der deutschen Mannschaft. Kurios, vor allen Dingen, nachdem man bei den letzten WMs ja jeweils das Auftaktspiel verloren hat, kam das beste Spiel immer im zweiten Spiel. 2-1 gegen Schweden 2018, 2022 1-1 gegen Spanien in Katar. Das soll uns jetzt aber nicht weiter kümmern. Wir fokussieren uns jetzt vor allen Dingen auf dieses Spiel gegen die Elfenbeinküste. Deutschland hat keine Personalsorgen. Wahrscheinlich wird es auch keine Wechsel geben. Das heißt auch, Leroy Sané bleibt drin. Der viel kritisierte, oft gescholtene Sané bleibt drin. Nach dem 7-1 im Auftaktspiel gegen Curaçao ist Deutschland schon zu 99,8% weiter lauter Statistiker, selbst wenn man jetzt gegen die Elfenbeinküste und gegen Ecuador beides verlieren sollte. Aber das kann und darf natürlich nicht der Anspruch sein. Was rollte aber auf die deutsche Mannschaft zu? Es wird garantiert nicht wieder so einfach wie gegen Curaçao. Deshalb werden wir euch jetzt die Elfenbeinküste ein bisschen näher vorstellen. Das übernimmt vor allen Dingen mein wunderbarer Interviewgast, und zwar Daniel Haas. Wir sprechen jetzt mit ihm. Hallo Daniel, du bist Experte für den afrikanischen Fußball und bringst uns heute den Fußball der Elfenbeinküste ein bisschen näher. Hallo Daniel.
Hallo, ja, Kevin, freut mich, dass das heute hier geklappt hat, dass ich mit dabei sein darf und dass ich ein bisschen was auch erzählen darf über den afrikanischen Fußball und insbesondere, wie du gerade eben schon sagtest, über den Gegner unserer Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel bei der WM, die Elfenbeinküste. Aus meiner Sicht ein höchst interessanter Gegner und ich persönlich erhoffe mir morgen auch ein bisschen abwechslungsreicheres Spiel als jetzt das, wie es zuletzt gegen Curaçao war, aber bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auch der Fall sein wird.
Kurz und kompakt erstmal dazu, wie ich jetzt auf dich gestoßen bin. Und zwar habe ich den Stoffkunde-Podcast gehört vom geschätzten Kollegen Steve Apenowitz, der ein absoluter Trikot-Freak ist, der auch schon mehrere Bücher veröffentlicht hat. Und ein Trikot-Freak, ich denke, damit beschreibe ich dich auch ganz gut.
Absolut, ja. Das ist ja auch das, wie Steve und ich mal ursprünglich vor ziemlich genau einem Jahrzehnt zueinander gekommen sind, nämlich 2016 bei seinem Bundesliga-Trikot, was damals in Vorbereitung war. Und ich da relativ früh damals die Fühler ausgestreckt hatte zu ihm. Noch per E-Mail war das alles noch klassisch. Waren noch soziale Medien, waren da noch nicht so im Brennpunkt. Habe ihm noch ganz traditionell eine E-Mail geschrieben und mich da vorgestellt und war dann mit an Bord und habe da 2016 dann erstmalig da zu diesem Bundesliga-Trikots von 1963 bis heute, also das Buch ist dann 2018 letztendlich erschienen im Mai, da war ich mit dabei. Dürfte da eine Rubrik zu meinem Heimatverein, den ich jetzt mal Eintracht Braunschweig, machen. Wir waren damals 2013, 14 eine Saison ziemlich kurz vorher mal für ein Jahr wieder in der Bundesliga gewesen, konnte das abdecken. Und von daher hat sich eigentlich immer wieder ein gemeinsamer Weg oder unsere Wege, die von Steve und mir, haben sich immer wieder gekreuzt über die Jahre. Wir haben dann jetzt zuletzt auch Afrika Cup thematisch was in dem Zeitspielmagazin gemacht. Das ist ein vierteljährlich, also quartalweise erscheinendes Fußballfachmagazin aus Hannover, wo er auch eine Kolumne hat, die nennt sich Kleiderkammer, wo er halt auch immer wieder diese Trikotfaszination zum Ausdruck bringt. Und da haben wir für den Afrika Cup 2022 in Kamerun, der eigentlich 21 stattfinden hätte sollen, aber aufgrund von Covid verschoben wurde, haben wir für den 22 Afrika Cup eine Vorschau damals im Zeitspielmagazin gemacht. Und so haben wir halt immer wieder Projekte und jetzt halt zuletzt im Ende April, Anfang Mai halt diesen Podcast-Folge auch wieder für seinen Stoffkunde-Podcast wiederum, wo es auch wiederum um eine Vorschau ging der 10 afrikanischen Teilnehmer bei dieser Mammut-WM jetzt in USA, Kanada und Mexiko. Ne? Also so habe ich eigentlich immer wieder mit Steve zu tun und mittlerweile verbindet uns halt ein Jahrzehnt gemeinsamer Werdegang.
Ja, und den Link zum Stoffkunde-Podcast, zum Newsletter von Steve, den packen wir auch in die Shownotes. An der Stelle interessiert es mich natürlich auch sehr und unsere Zuhörer garantiert auch. Warum hast du so eine besondere Verbindung auch zum afrikanischen Fußball?
Bei mir kommt das ursächlich daher, dass ich eine große Faszination im relativ jungen Alter schon entwickelt habe für den Afrika Cup, was ja das Aushängeschild, das Turnier, Spitzenturnier des Kontinents schlechthin ist, vergleichbar mit einer Europameisterschaft oder mit einer Copa America, also kontinentale Wettbewerb, das Aushängeschild des afrikanischen Fußballs. Ich bin da relativ früh 1992 eingestiegen, mehr oder weniger zufällig damals mit dem damaligen Afrika Cup im Senegal und war einfach von Anfang an vom afrikanischen Fußball fasziniert. Eine Faszination, die auch bis heute, 34 Jahre später, nicht nachgelassen hat, die immer noch anhält. Und dann irgendwann in der Folge, dann in den weiteren Jahrzehnten, hat sich das dann halt auch dann ausgedrückt, vor allen Dingen in der Faszination für die Trikots der afrikanischen Nationalmannschaft. Allen voran vom Afrika-Cup. Ich habe mittlerweile um die 20 Match-Worn, Match-Issued Original-Trikots vom Afrika-Cup. Also ich kann vom 98er Afrika-Cup bis zum 2015er jede Ausgabe, alle zwei Jahre stattfinden des Afrika-Cups, kann ich mit mindestens einem Trikot abdecken. Teilweise habe ich auch Afrika-Cups der 2000er oder 2002er, wo ich sogar teilweise 4, 5 Trikots aus einem und demselben Afrika-Cup habe von verschiedenen Nationen. Ne? Also da ist schon mittlerweile eine gehörige Portion an Dichte dahinter, an Begeisterung, an Faszination und natürlich gepaart damit dann auch automatisch kommt das natürlich hinzu, auch an Wissen dann letztendlich, was den afrikanischen Fußball anbelangt.
Und dieses Wissen wollen wir jetzt explizit nutzen, natürlich bezogen auf die Elfenbeinküste. Deutschland gegen die Elfenbeinküste zum ersten Mal ein Pflichtspiel. Es gab schon mal ein Testspiel vor einigen Jahren, das ist 2-2 ausgegangen. Letztlich natürlich jetzt für dieses Jahr, für dieses Spiel ein Muster ohne Wert. Was kannst du uns aber über die Ivora erzählen? Also 2006 haben sie ja zum ersten Mal eine WM gespielt, die WM in Deutschland, damals mit Didier Drogba natürlich so einen absolut heroischen afrikanischen Fußballer in ihren Reihen gehabt. Aber was gibt es ansonsten noch zu erwähnen über das Team?
Elfenbeinküste ist für mich ein unheimlich interessantes Team, weil es für mich eine Nationalmannschaft ist, die es doch immer wieder geschafft hat, einfach auch eine gewisse Leistungsdichte oder Talentpool auch mitzubringen an Spielern, an individueller Qualität. Und ich glaube auch gerade, dass dieser, ich nenne es jetzt mal jetzige Jahrgang, der bei dieser 2026er WM an den Start geht, auch wieder absolut erwähnenswert ist und es auch wert ist, genauer hinzuschauen, was du individuell für Spielertypen und auch Klasse und individuelle Qualität dabei hast. Du hast eben schon angesprochen, Didier Drogba, das war sicherlich die goldene Generation oder die Speerspitze der goldenen Generation des ivorischen Fußballs. Da sind noch die Yaya Touré oder die Touré-Brüder noch zu nennen. Da ist ein Kalou zu nennen, der lange auch bei Chelsea gespielt hat, mit Drogba zusammen am Ende dann noch auch bei Hertha BSC seine Karriere mit hat ausklingen lassen. Das ist sicherlich so die goldene Generation des ivorischen Fußballs. Die haben aber letztendlich unterm Strich nie was gewonnen. Die waren 2012 in einem spektakulären Finale des Afrika-Cups gegen Sambia als haushoher Favorit, haben im Elfmeterschießen verloren, wo Didier Drogba als Mannschaftskapitän auf dem Platz stand, damals in Äquatorialguinea und Gabun beim 2012er Afrika-Cup. Und aber Sambia als krasser Außenseiter mit dem Pokal vom Platz gegangen ist. Und dann hat man 2015 zwar den Afrika-Cup dann schlussendlich gewonnen in Äquatorialguinea, wiederum im Elfmeterschießen, diesmal erfolgreich gegen Ghana. Aber da waren Didier Drogba schon gar nicht mehr dabei. Ne? Da war schon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Also letztendlich hat diese goldene Generation streng genommen gar nichts gewonnen. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, und ich denke, das werden wir auch, hoffe ich zumindest, zu sehen bekommen, dass hier eine Menge Stärke bei der aktuellen ivorischen Nationalmannschaft vorhanden ist, gerade was die Defensive anbelangt. Ja. Es ist erwähnenswert und nennenswert, dass in den 10 Gruppenspielen, die sie halt in der afrikanischen WM-Qualifikation gespielt haben, um überhaupt zu dieser 2026er WM zu gelangen, sie kein einziges Gegentor kassiert haben. Ne. Also das ist, glaube ich, schon von Besonderheit.
Wenn du sagst hier, die sind vor allen Dingen defensiv stark, wir haben das ja auch gesehen gegen Ecuador, das nackte Ergebnis spricht einmal mehr dafür. Sie gewinnen das Spiel auf der letzten Rille mit einem Lucky Punch-Tor 1-0. Würdest du sagen, es beschränkt sich dann auch zu größten Teilen auf die Defensive, was die Stärken anbetrifft? Oder kann die Elfenbeinküste Deutschland auch mit der eigenen Offensive, mit Tempo-Gegenstößen, was auch immer, gefährlich werden?
Absolut, absolut. Also es wäre mitnichten angemessen, das nur darauf zu reduzieren, dass man sagt, die parken den Bus vorm Tor, wie man ja immer so ein bisschen überspitzt, klischeehaft sagt, und haben eine sattelfeste Defensive. Darauf beschränkt sich. Nein, ganz im Gegenteil. Die haben auch ein schnelles Umschaltspiel und haben auch die Leute dafür, die sie auch dafür befähigen, im Mittelfeld, also in den Mannschaftszeilen Mittelfeld und Offensive vorne, haben sie halt einfach auch die Leute, die ihnen diese nötigen Voraussetzungen geben für ein schnelles Umschaltspiel aus der Defensive von hinten raus halt, im Prinzip über die Mannschaftszeile hinweg in die Spitze zu gelangen. Da gibt es dann halt so einen Ibrahim Sangare von Nottingham, dann haben wir Seko Fofana vom FC Porto, um mal zwei Mittelfeldakteure zu nennen. Und dann haben wir natürlich gerade in der Offensive auch Leute, waren jetzt auch jüngst beide in den Schlagzeilen, vielleicht können wir darüber auch noch mal kurz sprechen, in den letzten Tagen, der eine aus all den falschen Gründen und der andere eigentlich, was er seinen Marktwert noch bestätigt. Also ich rede hier ganz konkret von Jan Diomande von RB Leipzig, ja, der jetzt in den letzten Tagen, gerade gestern, in Schlagzeilen war. Und ich rede von Eli Wahi, der halt ja aus all den falschen Gründen in Schlagzeilen war. Ne?
Sag gerne mal was über Jan, ja, Diomande. Ich habe ihn auch selbst in der Bundesliga natürlich auch als sehr, sehr stark empfunden. Pfeilschnell, ne? Also das vor allen Dingen dann gefährlich für die deutsche Mannschaft.
Absolut, 19 Jahre erst alt, also steht ganz am Anfang noch, spielt bei RB Leipzig aktuell. Gestern kam überraschend, ich weiß jetzt nicht, ob es vom Timing her jetzt rein zufällig ist oder ob es bewusst lanciert worden ist, aber gestern kam halt diese Nachricht hoch, dass er für ihn dieses kolportierte 100 Millionen Euro Angebot an RB Leipzig gestellt wurde, wo Leipzig jetzt abgelehnt hat. Das alleine zeigt aber ja schon, welchen Marktwert der Junge jetzt scheinbar schon zu haben scheint von seinen Qualitäten her. Und wird jetzt wohl erstmal bei Leipzig bleiben. Muss man halt abwarten, wie da auch die Entwicklung in der nächsten Saison weitergeht, Richtung Champions League und so weiter natürlich, ne? Ja. Und dann sagte ich ja eben gerade, sprach ja noch an, auch ebenfalls in Schlagzeilen aus dem ivorischen Sturmzentrum halt war hier in den letzten Tagen, aber da halt leider ein bisschen betrüblichere Umstände, weil ja da doch ja dieser Verdacht der Spielmanipulation im Raum steht aus der französischen Liga. Ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das auch generell schon mitverfolgt hast oder das auch gelesen hast, ne? Was ja dazu führt, dass er morgen auch definitiv nicht gegen Deutschland spielen wird, weil er gar nicht nach Kanada eingereist ist oder gar nicht einreisen konnte.
Ja, wobei es ja jetzt wieder die Rolle rückwärts gab, dass er jetzt doch einreisen kann, ne? Also wir erleben da wirklich gerade Nachrichten, die sehr im Fluss sind, bezogen auf Elie Wahi. Glaubst du, dass so ein Thema auch die Spielvorbereitung so ein bisschen überlagern kann? Oder auch hier das 100-Millionen-Angebot, du hast es so in so einem Nebensatz verpackt, ne? So nach dem Motto, ja, bewusst vielleicht lanciert worden, ist natürlich jetzt timingtechnisch nicht ideal vor so einem großen Spiel, dass es ja für die Ivorer zweifellos ist.
Klar, ich meine, welchen Effekt das auf den Einzelnen am Ende des Tages hat, kann ich auch persönlich natürlich von meiner Warte aus nur mutmaßen. Was ich aber generell sagen kann nach meinem Dafürhalten, ist natürlich, dass im Vorfeld eines so wichtigen Spiels und der Vorbereitung darauf sowas natürlich nie positiv sein kann, wenn Unruhe reinkommt, wenn Themen reinkommen. Ja, sowohl bei Wahi als auch bei Diomande sorgt das für Gesprächsstoff, lenkt ab von dem eigentlich Wesentlichen, nämlich der Vorbereitung auf dieses Gruppenspiel morgen. Es sorgt für diese ja, ich nenne es jetzt mal Nebenkriegsschauplätze. Aber ob das letztendlich die Mitspieler, die ivorische Nationalmannschaft in ihrer Vorbereitung dann beeinflusst oder den Einzelnen irgendwie im Kopf rumgeistert, das wird man morgen Abend spätestens Abpfiff dann wissen. Ne?
Wir haben jetzt über die Ivorer gesprochen. Welches Team ist denn deiner Meinung nach das aus Afrika, was hier am weitesten kommen kann bei dieser Weltmeisterschaft?
Senegal, trotz der Auftaktniederlage gegen Frankreich, würde ich nach wie vor als jemanden sehen, der auf alle Fälle in 16. Finale und 8. Finale gehört. Marokko genauso. Denke, die werden ihren Weg wieder gehen. Ob es jetzt unterm Strich auch hier wieder das Halbfinale wird, kann ich nicht mutmaßen, weil wir jetzt plötzlich auch 48 Teams haben, so, ne? Also haben plötzlich auch wieder eine ganz andere Ausgangssituation mit viel mehr Mannschaften und so weiter. Und der Elfenbeinküste traue ich zumindest zu, dass sie mit Deutschland zusammen aus dieser Gruppe rauskommen. Davon gehe ich eigentlich fest aus.
Ja, das ist ja eigentlich schon fast gesetzt nach dem Sieg jetzt. Und man spielt noch gegen Curaçao.
Absolut. Danach ist alles möglich. Das hängt natürlich dann auch mal von der jeweiligen Auslosung ab, gegen wen man dann spielen muss und so weiter. Ne? Aber ich denke, das hat gerade diese erste Woche überhaupt generell bei der WM gezeigt, die ja voll von Überraschungen war. Auch mit erstaunlichen Ergebnissen, wenn man sich anguckt, hier auch wie Kap Verde gegen Spanien gespielt hat beispielsweise. Ja, das oder auch letztendlich, dass Portugal auch über ein 1:1 nicht hinausgekommen ist gegen die DR Kongo. Jetzt von daher, alles ist möglich. Auch in Katar hat sicherlich mit 1:1 gegen die Schweiz überrascht, auch wenn sie jetzt dann wiederum gestern Abend deutlich natürlich 0:6 gegen Kanada untergegangen sind. Aber hier ist alles möglich. Aber ich würde schon pauschal sagen, Senegal und Marokko sehe ich von den afrikanischen Teilnehmern als die Mannschaften, an die für meinen Dafürhalten am weitesten kommen können.
Und trotzdem wird es für die deutsche Mannschaft garantiert deutlich schwieriger, als das im ersten Gruppenspiel gegen Curaçao der Fall war. Also Obacht vor der Elfenbeinküste haben wir jetzt gelernt und wir wissen auch ein bisschen besser, warum. Daniel Haas war das. Danke dir.
Danke sehr. Hat mich sehr gefreut.
Kurze Info noch zum Schluss für euch, die das Spiel am TV schauen wollen. Magenta und diesmal auch das ZDF übertragen die Partie aus Toronto. 45.000 Zuschauer Stadion. Das Stadion, wer jetzt noch kein Spiel aus Toronto gesehen hat, ja, das ist ein bisschen kurios, aber seht selbst. Parallelspiel der Gruppe ist dann erst um 2 Uhr, also es gibt dann sehr viel Raum für Nachberichterstattung in der Nacht und wer mag, kann dann um 2 Uhr noch schauen, wie sich Ecuador, der dritte deutsche Gegner in dieser Gruppe, schlagen wird gegen Curaçao. Ecuador gegen Curaçao wird gespielt in Kansas City. Für Ecuador geht's da um einen möglichst deutlichen Sieg, um möglicherweise auch im Notfall mit 3 Punkten unter den besten 8 Gruppendritten zu landen und dann eben auch trotz der Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste weiter im Turnier zu bleiben. Curaçao will es natürlich vor allen Dingen defensiv besser machen als beim 1:7 gegen Deutschland. Dann gibt es nach dem Spiel auch nochmal eine lange Pause und dann kann man sich um 6 Uhr noch das Spiel aus Gruppe F, das zweite Spiel aus dieser Gruppe anschauen, zwischen Tunesien und Japan. Die spielen in Mexiko, in Monterrey. Also wir haben hier einen Abend, eine Nacht mit 4 Spielen in 3 verschiedenen Ländern. Auch ganz nett irgendwie zum Abschluss dann eben Tunesien, Japan, beziehungsweise zu Beginn des neuen Tages. Tunesien geht mit einem neuen Trainer an den Start, mit Hervé Renard, Franzose, der Sabri Lamouchi ersetzt. Der musste tatsächlich nach dem ersten Spiel schon gehen. 1:5 gegen Schweden verloren und der tunesische Fußballverband hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Deshalb hat man einen Altbekannten in Afrika geholt. Renard ist wirklich eine Trainerlegende auf dem afrikanischen Kontinent. Er sieht ein bisschen aus wie Old Shatterhand aus Winnetou, hat Angola, zweimal Sambia, die Elfenbeinküste, Marokko trainiert, zweimal auch Saudi-Arabien, ansonsten aber vor allen Dingen in Afrika bei den Nationalteams am Start gewesen. 2012 ein unfassbarer Triumph, damit hat er sich einen großen Namen gemacht, sensationell Afrika-Cup-Sieger geworden mit Sambia, die es noch nie überhaupt zur WM-Teilnahme gebracht haben. 2015 wird Renard nochmal Afrika-Cup-Champion mit der Elfenbeinküste, 2018 führt er Marokko erstmals nach 20 Jahren Abstinenz wieder zur Weltmeisterschaft. Meisterschaft und 2022 dann mit Saudi-Arabien, dürfen wir auch nicht unterschlagen, bei der WM Argentinien den späteren Weltmeister besiegt. Trotzdem gilt natürlich, trotz Rena, Japan ist der Favorit in diesem Spiel. Sie hatten ja einen starken Auftakt beim 2:2 gegen die Niederlande, aber Tunesiens 1:5 gegen Schweden, das können die auch schon besser. 2022 in Katar haben sie 4 Punkte in der Gruppenphase geholt und sind nur ganz knapp ausgeschieden, hatten Frankreich sogar geschlagen mit 1:0, also von daher Achtung, Japan, das wird jetzt auch kein Selbstläufer. Soweit also der Blick auf die Partien am heutigen Samstag. Wir haben alles besprochen, was es aus den Gruppen C und D aus der vergangenen Nacht zu besprechen gibt. Das heißt, ich kann nur Danke sagen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn das der Fall ist, hinterlasst gerne oder unbedingt 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcasts. Würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiter supportet. Danke, ich bin Kevin Schulte, sage Tschüss und auf Wiederhören in 24 Stunden. Ciao, ciao.